Zwischen US-Präsident Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Zelensky scheint nach dem jüngsten Treffen im Weißen Haus das Tischtuch bis auf Weiteres zerschnitten. Am Wochenende hat nun in London ein Gipfeltreffen der europäischen Ukraine-Verbündeten begonnen. Hier soll der Grundstein gelegt werden für eine Waffenruhe. Federführend sind Großbritannien und Frankreich. Das Ergebnis werde dann den USA vorgelegt, so die Idee. Was ist von diesen Plänen zu halten und wie wahrscheinlich ist es, dass sie erfolgreich sind? Darüber spreche ich mit Harald Kujat, dem früheren Generalinspekteur der Bundeswehr und ehemaligem Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses. Guten Tag, Herr Kujat.
Ich grüße Sie, hallo.
Herr Kujat, man kann die Konferenz in London schlecht völlig abgekoppelt betrachten von diesem eher dramatischen Treffen im Weißen Haus. Welche Folgen hat das sichtbare Zerwürfnis zwischen den USA und der Ukraine auf diese Gespräche zwischen den europäischen Ukraine-Verbündeten?
Nun, wir wissen ja noch bisher keine Details. Was wir wissen, ist das, was der britische Premierminister vorher vor der Konferenz schon gesagt hat in einem Interview mit der BBC. Und danach haben wir nur gehört, dass jetzt Frankreich und Großbritannien diesen Vorschlag ausarbeiten wollen für einen Waffenstillstand und den dann mit den Amerikanern besprechen. Dazu muss man wissen, dass die Vereinigten Staaten ja nicht nur ein Konzept für einen Waffenstillstand haben, sondern für einen Waffenstillstand, der unmittelbar gefolgt wird von Friedensverhandlungen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ein Waffenstillstand allein löst die Probleme überhaupt nicht, sondern er verlängert die Probleme nur in die Zukunft. Es muss also unmittelbar danach zu Friedensverhandlungen kommen und diese Verhandlungen müssen dann auch mit einem für beide Seiten akzeptablen Ergebnis abgeschlossen werden.
Die Botschaft der USA an Zelensky, auch beim letzten Treffen wieder, die war ja recht simpel, hört auf mit dem Krieg, egal was es kostet. Eine solche einfache Botschaft ist also bei einem Plan der europäischen Ukraine-Verbündeten so nicht zu erwarten.
Das, was wir bisher wissen, deutet nicht darauf hin, dass die Europäer tatsächlich eine Position, einen Vorschlag, wie auch immer man das nennen will, für Friedensverhandlungen erarbeiten. Ich kann ja kurz darauf eingehen, was Ministerpräsident Starmer in dem BBC-Interview gesagt hat. Er hat, also nach Medienberichten muss man immer wieder sagen, drei Punkte erwähnt, die aus seiner Sicht allerdings für einen dauerhaften Frieden notwendig seien. Und das sei erstens eine starke Ukraine, die notfalls auch in der Lage ist, sich zu verteidigen. Zweitens ein europäisches Element, was immer das heißt, mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Und drittens, im Notfall sollen dann die Vereinigten Staaten eingreifen. Also wenn Sie die amerikanische Position, jedenfalls soweit sie bisher bekannt ist, daneben halten sozusagen, dann ist zumindest einer dieser drei Punkte von den Amerikanern bisher strikt abgelehnt worden. Die Amerikaner haben ja immer gesagt, die sogenannten Friedenstruppen, die eine demilitarisierte Zone entlang des dann bestehenden Frontverlaufs absichern sollen, müssen von den Europäern gestellt werden. Die Vereinigten Staaten werden auf keinen Fall amerikanische Soldaten dort einsetzen. Und das hat natürlich gute Gründe, weshalb sie das sagen. Sie wissen genau, dass in einer solchen Lage immer das Risiko besteht, dass es zu einem technischen Versagen oder einem menschlichen Fehlverhalten kommt und dass dann daraus eine Situation entsteht, die nur schwer wieder unter politischer Kontrolle zu kriegen ist. Und sie wollen natürlich die Vereinigten Staaten eine direkte Konfrontation mit Russland vermeiden. Das war übrigens auch die Politik der bisherigen amerikanischen Regierung, der beiden Regierungen, die sehr genau darauf geachtet haben, dass es nicht zu einem Gegenüber sogar zwischen amerikanischen und russischen Soldaten kommt.
Das heißt, wenn wir jetzt Stimmen hören in Europa, die sagen, naja gut, wir brauchen die USA nicht zwingend, das schaffen wir auch alleine, dann ist das nicht unbedingt realitätsnah, man braucht die USA im Boot.
Das ist realitätsfremd. Im Übrigen sieht das ja auch der ukrainische Präsident genauso. Das ist ja eines der Probleme gewesen, die in diesem denkwürdigen Gespräch im Oval Office zutage traten. Es war ja gerade die Forderung sogar Zelenskys, dass die Vereinigten Staaten mit ihren Truppen sozusagen eine Sicherheitsgarantie abgeben sollten und auch an dieser Friedensmission teilnehmen sollten, die dort diese demilitarisierte Zone überwachen soll. Und das ist von den Amerikanern strikt abgelehnt worden. Im Übrigen, wenn ich den Berichten vertraue, war das ja auch ein Thema im Gespräch zwischen Ministerpräsident Starmer und Präsident Trump einen Tag vor Zelenskys Besuch, in dem es darum ging, würden die Vereinigten Staaten den Europäern zu Hilfe kommen, wenn es dort Schwierigkeiten gibt? Und die Antwort war etwas umständlich, etwas vielleicht auch etwas missverständlich, aber es war für mich ein klares Nein herauszulesen. Und man muss an der Stelle auch betonen, sollten, wie es ja die Absicht Frankreichs und Großbritanniens ist, dort tatsächlich diese Friedenstruppen eingesetzt werden. Und es käme tatsächlich zu einer militärischen Konfrontation zwischen Russland und französischen oder britischen Streitkräften, dies wäre kein Bündnisfall. Also niemand der Verbündeten in der NATO wäre dann verpflichtet, diesen Truppen zu Hilfe zu eilen. Es kommen viele andere Aspekte noch dazu, die das Ganze doch sehr kritisch sehen lassen. Ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich, es müssen ja beide Kriegsparteien, also die beiden späteren Verhandlungspartner, entscheiden, welche Staaten sie akzeptieren als Friedenstruppe für die Überwachung der demilitarisierten Zone. So wie man bisher die Lage einschätzen kann, würden die Russen auf keinen Fall Truppen aus NATO-Staaten akzeptieren. Das haben die Russen schon in mehreren Statements gesagt. Also ist das im Grunde genommen, was im Augenblick dort die Europäer unternehmen, zwar aus meiner Sicht sehr positiv zu beurteilen, denn nach 3 Jahren Krieg, nach 3 Jahren, in denen viele, viele Menschen gestorben sind, getötet wurden, nach 3 Jahren endlich verstehen die Europäer, dass das Ganze ja irgendwann einmal zu einem Ende kommen muss. Das Töten, wie Trump das formuliert hat, muss beendet werden. Das sehe ich außerordentlich positiv, denn bisher haben alle Europäer immer nur darauf gesetzt, die Ukraine militärisch zu unterstützen, den Krieg zu nähren. Und das ist sicherheitspolitisch auch für Europa immer ein hochgewagtes Spiel gewesen. Denn dieser Krieg in der Ukraine hätte sehr schnell auch zu einem Krieg um die Ukraine ausarten können. Dieses Risiko ist ja noch immer nicht völlig gebannt, aber immerhin, die Europäer haben verstanden, dass sie auch eine Verantwortung haben für Frieden in Europa und auch für die Sicherheit und für Frieden in der Ukraine. Das ist positiv. Nun muss man sehen, wie kompatibel die Überlegungen Frankreichs und Großbritanniens mit dem Verhandlungsansatz der Vereinigten Staaten sind. Sollte es zu einer Einigung kommen, zu einem Kompromiss zwischen den beiden, wäre das gut. Käme das nicht zu einem Kompromiss, dann ist das natürlich auch ein Element, das für weitere Spannungen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten sorgt, was wir ja nicht wünschen wollen. Die Vereinigten Staaten sind wichtig für unsere Sicherheit, auch in der Zukunft, sind unsere engsten Verbündeten und haben über Jahrzehnte ja auch einen sehr wirksamen Beitrag zu unserer Sicherheit geleistet. Also wir sollten in dieser Beziehung auch immer versuchen, wirklich einen Schulterschluss mit den Vereinigten Staaten herzustellen. Und wir dürfen nicht durch einen Vorschlag, der nicht realisierbar ist, noch zusätzlich die Verhandlungen stören.
Ganz aktuell hat sich auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte vernehmen lassen und Zelensky dazu aufgefordert, die Beziehung zu Donald Trump zu reparieren. Wie ist dieser Schritt aus Ihrer Sicht zu werten?
Auch das ist ja ein sehr willkommener Schritt. Man sieht also, die Einsicht wächst ja. Auch der NATO-Generalsekretär hat ja bisher von sich aus keinen Vorschlag für eine Friedensregelung gemacht, im Gegenteil. Also es zeigt, muss man erfreut feststellen, so negativ der Eindruck dieses Gesprächs im Oval Office ist, so beschämend das auch alles dort abgelaufen ist, es hat etwas ausgelöst in Europa. Es hat wirklich zu einer totalen Wende, ich hoffe jedenfalls, dass sie dann auch total ist, zu einer Wende geführt im Verhältnis zu diesem Krieg in Europa, im Verhältnis auch zur Ukraine. Und ich hoffe wirklich, dass alle verstanden haben, dass bisher ja die beiden Züge Europa und die Vereinigten Staaten, während der Zug der Vereinigten Staaten nach dem Regierungsantritt von Trump in Richtung Frieden läuft, und zwar mit hoher Geschwindigkeit, ist ja immer noch der Zug der Europäer in Richtung Fortsetzung des Krieges gelaufen. Also wenn sich das jetzt geändert hat, dann können wir alle froh sein. Aber ganz wichtig ist dabei, dass man realistisch an die Sache herangeht, dass man auch versteht, es geht nicht nur darum, einen vorübergehenden, zeitlich begrenzten Waffenstillstand zu erreichen, sondern es muss darum gehen, diesen Krieg zu beenden und es muss darum gehen, damit auch die Voraussetzungen zu schaffen für das Entstehen einer neuen europäischen Sicherheits- und Friedensordnung, für eine neue Sicherheitsarchitektur. Denn nur wenn das geschieht, wird es auch ein stabiles internationales Verhältnis in Europa geben, aber auch zwischen den beiden Kriegsparteien. Und deshalb gehört dazu auch, dass man sich sehr genau überlegen muss, wie es zu diesem Krieg kam. Denn jeder Krieg hat politische Ursachen und er führt zu einem politischen Ergebnis. Und dieses Ergebnis hat nur dann Bestand, wenn es von beiden Kriegsparteien einvernehmlich vereinbart ist und damit auch tragfähig ist für die Zukunft. Und das schließt eben ein, dass man die politischen Ursachen für diesen Krieg identifiziert und versucht, sie in den Friedensverhandlungen auszuräumen, zu beseitigen. Deshalb sehe ich auch das, was jedenfalls bisher bekannt ist, immer noch als sehr oberflächlich. Es geht noch nicht in die Tiefe des eigentlichen Problems, aber vielleicht kommt das ja noch.
In den USA werden auch Stimmen aus Parlamentarierkreisen laut, die sagen, es müsse sich nun einfach etwas ändern, damit sich etwas bewegt, egal wie, beispielsweise auch, indem ein anderer Präsident die Ukraine führt. Weg mit Zelensky und der Krieg ist zu Ende, ist es so einfach?
Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Aber der ukrainische Präsident ist natürlich eine Schlüsselfigur in dem Ganzen. Und ich will es in zwei Sätzen vielleicht nur kurz erklären. Erstens, Präsident Zelensky hat zu Beginn dieses Krieges und wenige Wochen später in den Verhandlungen, die zunächst ja in Weißrussland und dann in Istanbul geführt wurden, Positionen vertreten, die heute die Grundlage für eine Friedensregelung wären. Er hat gesagt, die Ukraine soll neutral bleiben, soll auf die NATO-Mitgliedschaft verzichten, aber inzwischen hat er seine Meinung geändert. Im Übrigen wohl auch dadurch, weil er in dieser Position vom Westen nicht unterstützt wurde, sondern im Gegenteil. Der Westen hat dort eine ganz andere Position vertreten. Das, was damals, 6 Wochen nach Beginn des Krieges, was damals greifbar war, um diesen Krieg zu beenden, liegt heute natürlich in weiter Ferne. Die militärische Entwicklung ist darüber hinweggegangen. Das Zweite ist aber, er hat danach, ja am 6. Oktober 2022, in einem Dekret Verhandlungen für sich selbst und auch für seine Regierung untersagt mit Russland, insbesondere mit Putin untersagt, solange Putin an der Regierung ist. Und das ist nach wie vor ein Hindernis natürlich auch für die Verhandlungen. Und die Amerikaner haben ihm wohl sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass er dieses Dekret aufheben muss, damit überhaupt vernünftige Voraussetzungen bestehen, dass es zu Verhandlungen kommt. Und natürlich hat er sich gerade auch in der letzten Zeit sehr deutlich festgelegt auf eine NATO-Mitgliedschaft, also genau das Gegenteil von dem, was er damals vertreten hat, sich festgelegt auf ein amerikanisches Engagement, militärisches Engagement, das entscheidend sei für die Sicherheit der Ukraine. Also viele Dinge, die definitiv Hürden sind für ein Ergebnis. Man muss in diesem Zusammenhang erwähnen, natürlich hat Russland auch Hürden aufgebaut, beispielsweise durch die Annexion am 30. September 2022 dieser 4 Regionen im Donbass und auch durch andere Maßnahmen. Diese Hürden müssen natürlich zunächst einmal weggeräumt werden. Und ich denke, in diesem Zusammenhang spielt natürlich die Person Zelensky eine Rolle. Ich denke auch, dass die Vereinigten Staaten als Teil ihres Plans für einen Frieden in der Ukraine die Notwendigkeit sehen, dass es relativ schnell dann auch zu neuen Präsidentschaftswahlen in der Ukraine kommt. Und man muss dann sehen, ob dann tatsächlich Zelensky noch einmal gewählt wird oder ob das nicht der Fall ist.
Harald Kujat, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr, im Gespräch über die Ukraine-Konferenz in London und was von dieser zu erwarten ist. Besten Dank, Herr Kujat.
Ich danke Ihnen.